Wir wollen dich immer preisen, Herr. Und zwar mit unserem ganzen Leben. Und nicht nur sonntagabends oder nicht nur einmal alle 4 Wochen, wenn wir dich in deutscher Sprache preisen können, sondern in unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Leben, wollen wir dich preisen. Bruder Katalin hat schon von dieser Freude gesprochen, die wir alle brauchen, damit wir Gott überhaupt preisen können. Und diese Freude, die doch teilweise, die ich in meinem Leben immer wieder verloren gehen sehe, wo ich merke, dass sie langsam dahin schwindet, wenn ich mich nicht wieder auf den richtigen Weg begebe, wenn ich mich nicht wieder aufwecken lasse von dem Heiligen Geist, um zu verstehen, warte mal, Andi, du brauchst diese Freude, damit du Gott wirklich mit deinem ganzen Herzen anpreisen kannst, damit du ihn mit deinem ganzen Herzen vollkommen preisen kannst und loben kannst, so wie er das verdient hat. Und nicht mit einem halben Herzen, das gebrochen ist in Traurigkeit und ein bisschen freudig ist. Nur wo liegt das Problem? Das Problem liegt so oft, dass wir einfach die Perspektive verlieren, dass wir den Blick von den wichtigen Dingen verlieren. Und so wie König Salomon über Jahrzehnte ein Leben gelebt hat, das den Blick von Gott verloren hat, am Schluss kommt er dann wieder zu seinen Sinnen und versteht, dass alles keinen Sinn hat ohne Gott. Und so wachen wir hin und wieder in unserem Leben auf und sehen das Laufen nach diesen weltlichen Dingen, die vergehen, und kommen immer wieder drauf, aber eigentlich hat das alles keinen Sinn ohne Gott. Und ich möchte, dass wir uns am heutigen Abend auf das Wichtige besinnen, nämlich auf das, was Gott von uns möchte, nämlich auf das, wofür wir berufen sind. Wir haben heute in der Früh gemeinsam mit der Gemeinde und mit dem Himmel und mit der großen Kirche Gottes, mit der weltweiten Kirche Gottes gefeiert. Wir haben die Berufung von 4 Brüdern in den Dienst gefeiert. Wir haben uns darüber erfreut, dass Gott Menschen dazu beruft, anderen Menschen zu dienen. Dem Leib Christi vollkommen zu dienen mit allem, was sie haben und mit allem, was sie sind. Aber die Gefahr ist immer, wenn wir uns an diesen Dingen erfreuen, dass wir glücklich sind. Sehr gut, es gibt Leute, die arbeiten, passt. Das heißt, ich kann weiterhin meinen Teil machen, nämlich sitzen und konsumieren. Das große Problem ist, dass uns Gott aber zu was ganz anderem berufen hat. Er ruft Menschen und beruft sie und hebt sie in den Dienerstand, damit sie in einem speziellen Dienst dienen. Und doch hat jeder von uns eine eigene Mission im Leib Christi und doch ist jeder von uns berufen. Und im Markus-Evangelium lesen wir in Kapitel 16 mit Vers 15 die große Berufung für jeden von uns. Markus, Kapitel 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, es geht um Jesus. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Unser tagtägliches Laufen, unser tagtägliches Tun, unsere gesamten Aktivitäten müssten eigentlich um diese Botschaft herum gerichtet sein, müssten eigentlich um diese Mission herum aufgebaut sein. Wenn wir die Apostel beobachten, haben sie nichts anderes gemacht, als das Evangelium zu verkünden, als das Reich Gottes zu verkünden, als von Stadt zu laufen und der gesamten Schöpfung, allen Menschen, das Evangelium zu verkünden. Und jetzt könnten wir sagen, Jesus hat zu den Aposteln gesprochen, das war ihre Aufgabe. Genau das mussten sie tun. Aber gilt das für heute noch für uns? Ist das noch etwas, was uns tangiert? Was uns ein Fragezeichen aufkommen lassen sollte, dass wir uns die Frage stellen, wenn Jesus zu ihnen spricht und sagt, geht hin in die Welt und verkündet das Evangelium, sollte ich mich angesprochen fühlen? Und ich möchte, dass wir heute an diesem Abend verstehen, dass wir uns sehr wohl angesprochen fühlen sollten. Jesus sprach also zu den Aposteln und hat ihnen die Mission gegeben, das Evangelium zu verkünden, hat die Gemeinde initiiert, den Leib Christi ins Leben gerufen, wenn ich das so sagen darf. Und wir sind Teil dieser Kirche, wir sind Teil dieser Gemeinde, wir gehören dem Leib Christi an, somit zählt diese Mission genauso für uns. Somit sollte unser tägliches Tun, unsere tägliche Aktivität genauso auf dieser Mission, auf dieser Berufung aufgebaut sein. Und wenn wir sehen, dass die Apostel sich eigentlich um nichts anderes gekümmert haben als um diese Dinge, sie waren die Essenz ihres Predigens, sie waren die Essenz ihres Lebens, dann sollten wir anfangen, uns selber Fragezeichen zu stellen. Herr, Jesus, wenn du diese Mission aufgibst, nicht Paulus, nicht Petrus, kein Prophet aus dem Alten Testament, Der Sohn Gottes gibt uns diesen Weg vor, den wir gehen müssen, auf den wir wandeln müssen. Aber wo liegt das Problem? Warum schaffen wir das nicht? Auf der einen Seite der tägliche Kampf in diesem Leben, diese Atmosphäre in dieser Gesellschaft, die feindlich ist dem Wort gegenüber. Aber ich habe noch ein Problem, auch in meinem Leben gesehen, das mich jahrelang verfolgt hat, sage ich einmal. Wenn Jesus sagt, geht hin und verkündigt das Evangelium, und Jesus sagt das, das gibt dem Ganzen eine Autorität, das sollte kein zweites, aber ist das wirklich so? Aber was heißt das eigentlich auf Griechisch? Vielleicht ist ja was anderes damit gemeint. Das gibt's nicht mehr. Das ist ganz klar, wir müssen wissen, was wir zu tun haben. Die große Frage ist aber, was ist eigentlich dieses Evangelium? Ich habe bei mir gemerkt, in meinen Jahren des Wachstums, wenn es darum ging, das Evangelium zu verkünden, war ich ein bisschen blank. Was verkündigt da jetzt eigentlich? Wovon reden wir, wenn wir vom Evangelium reden? Das, was jeder von uns verkünden muss. Ich kann niemandem etwas beibringen, wenn ich es selber nicht kann. Ich kann niemandem eine Person vorstellen, wenn ich sie nicht kenne. Wie soll ich also jemanden zu Jesus bringen, wenn ich nicht weiß, wovon ich spreche, wenn ich von dem Evangelium Jesu Christi spreche? Und deswegen möchte ich, dass wir ein bisschen gemeinsam in dieses Wort hineinschauen und in die Bedeutung des Evangeliums hineinschauen. Evangelium kommt aus dem Griechischen und heißt nichts anderes als frohe Botschaft. Dieses Wort kommt in der Bibel 93 Mal vor und alle kommen im Neuen Testament vor. Übersetzt also frohe Botschaft. Aber warum ist diese Botschaft so froh? Warum ist es etwas, was zelebriert gehört, was gefeiert gehört, was in uns Freude hervorrufen sollte? In Österreich gibt es, wenn man etwas zu verkünden hat, wenn man Nachrichten zu überbringen hat, dann sagt man immer, eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht, welche möchtest du zuerst? Und es gibt Menschen, die sind positiver, die nehmen die gute Nachricht zuerst, damit sie dann Kraft haben für die schlechte Nachricht. Es gibt Menschen, die denken anders, die denken sich, naja, zuerst die schlechte Nachricht, damit ich dann mit der guten Nachricht herausgehen kann. Das Evangelium besteht genauso aus einer guten Nachricht und aus einer schlechten Nachricht. Beim Evangelium ist es aber wichtig, dass wir mit der schlechten Nachricht beginnen. Warum? Weil die schlechte Nachricht uns auf den Weg hinsetzt, damit wir verstehen, wie wichtig die gute Nachricht ist. Im Römerbrief 3 mit 23 pointiert Paulus die schlechte Nachricht ganz klar und direkt. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle haben gesündigt. Ich habe gesündigt, du hast gesündigt, wir alle haben gesündigt. Wir alle sind nicht das, was wir sein sollten vor unserem perfekten, allmächtigen Gott. Aber das ist leider nicht nur ein Problem, das, okay, naja, ist halt so, kann ja eh nichts dafür, weil sündhafte Natur, das alles hat weitreichende Implikationen. Das ist ein Problem, das ewiglich Konsequenzen nach sich zieht. Wenn ich also vor Gott nicht die Herrlichkeit erfülle, wenn ich nicht so bin, wie ich sein sollte vor ihm, dann habe ich ein Problem. Denn die Bibel und auch im Predigerbuch, das Katharin schon vorher uns ein bisschen näher gebracht hat, sehen wir, dass Gott alles richten wird nach unseren Taten. Das heißt, wenn ich gesündigt habe und vor Gott nicht richtig bin, dann habe ich ein Problem, wenn das Gericht kommt. Dann wird Gott zu mir schauen und sagen, tut mir leid. Deine Sünde hat dich von mir getrennt. Und das Traurige ist, du hast dich bewusst dafür entschieden. Denn du hast gewusst, was gut und richtig ist und du hast dich fürs Schlechte entschieden. Du hast gewusst, was mein Wille ist für dein Leben und du hast dich bewusst dagegen entschieden. Somit hast du diese Entscheidung getroffen, dass du eine Ewigkeit von mir getrennt sein willst. Vielleicht ist diese Aufmachung dieser schlechten Nachricht etwas Neues für euch. Vielleicht habt ihr es so noch nie gehört, dass wir uns im Endeffekt bewusst gegen Gott entscheiden. Dass nicht Gott dran schuld ist und nicht Gott Leute in die Hölle schickt und in die ewige Trennung von Gott. Nein, wir entscheiden uns dafür. Und das ist ein großes Problem. Und dieses Problem ist so groß, dass es keine menschliche Lösung gibt dafür. Wenn wir also nicht die schlechte Nachricht predigen, wenn wir vom Evangelium reden, dann werden Menschen nie verstehen, warum sie Jesus brauchen. Warum brauchen sie Erlösung? Warum brauchen sie jemanden, der für ihre Sünden gestorben ist am Kreuz? Warum? Wofür? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, dir ist die Schuld vergeben worden von diesem Geld, das du geschuldet hast, ich aber nicht gewusst habe, dass ich jemandem Geld geschuldet habe, dann hat das für mich keinen Wert. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf die Sünde aufmerksam machen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Sünde ansprechen, nämlich offen und direkt. Wenn wir uns die Apostelbriefe anschauen, so oft hat Paulus die Sünde angesprochen. So oft hat Petrus die Sünde direkt angesprochen. Stephanus, bevor er gesteinigt wurde, hat die gesamte Geschichte Israels hergenommen und hat pointiert und gezeigt, ihr habt euch gegen Gott gestellt. Die Sünde ist angesprochen worden. Die Sünde ist nicht klein gemacht worden. Das heißt nicht, dass die Sünde mächtig ist und wir Angst haben sollten davor, aber wir müssen uns bewusst werden, dass sie ein Problem ist, das gelöst gehört. Und wenn wir uns dieses Problems nicht bewusst sind, hat die Lösung keinen Wert. Dann haben wir keine Freude. Dann tut es uns leid und okay, ja. Und wenn es dann heißt, Jesus liebt dich, schön für ihn, aber es heißt für mich nichts. Und genauso geht es den Menschen da draußen, die nicht verstehen, dass sie in Sünde leben. Deswegen ist es unsere Aufgabe, wenn wir das Evangelium predigen, dass wir diese Dinge ansprechen. Petrus in der Apostelgeschichte steht auf, nachdem der Heilige Geist über sie gekommen ist und fängt an zu predigen und sagt ihnen, ihr habt Jesus gekreuzigt und zeigt ihnen ihre Sünde auf. Und was ist die Reaktion? Die Menschen bekehren sich. Sie verstehen, dass sie ein Problem haben. Ihnen fällt es wie Schuppen von den Augen und plötzlich realisieren sie, ich muss etwas tun. Und das Schöne an der frohen Botschaft ist am Evangelium, dass es nicht bei der schlechten Nachricht bleibt. Im Römerbrief mit 10 und Vers 9, Kapitel 10, Vers 9. Zeigt uns Paulus in wenigen Worten zusammengefasst, warum es so schön ist, das Evangelium zu kennen und zu verstehen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wenn du also Jesus kennenlernst, verstehst, dass er der Sohn Gottes ist, dass er ein perfektes Leben gelebt hat für dich und für mich. Wenn du an seinen Tod glaubst, an seinen Sieg über die Sünde, an seinen Sieg über den Tod und an seine Auferweckung, an seine Verherrlichung und daran, dass er am rechten Thron Gottes sitzt und von dort über alle Dinge herrscht, dann bist du errettet. Wenn du also ihm vertraust, dass er dein Problem gelöst hat, dann ist dein Problem wirklich gelöst. Denn er ist der Einzige, der dieses Problem beiseite legen kann. Wenn dein Vertrauen in Jesus Christus gelegt ist, dann hast du Freude. Wenn dein Vertrauen der Vergebung deiner Sünden auf ihm liegt, am Kreuz liegt, dann verstehst du, wie wichtig und wie schwerwiegend die frohe Botschaft ist. Und dann kannst du sie mit Freude weitergeben. Und dann verstehst du, dass wenn du das Evangelium predigst, du beide Seiten ansprechen musst. Du musst die Sünde offenbaren und du musst die Freude und die Erlösung, den Weg dorthin hinzeigen. Du musst zum Kreuz hinzeigen. Du musst den Menschen klar machen, es gibt eine Lösung für dein Problem. Nur die Krankheit aufzuzeigen und dann zu gehen und sagen hinter mir, egal was passiert, das bringt nichts. Die Krankheit aufzeigen und zu zeigen, schau, es gibt eine Lösung für deine Krankheit. Es gibt eine Medizin für deine Krankheit. Und wie leben wir dieses Evangelium? Weil es ja nicht nur darum geht, es zu predigen, sondern es in unserem Leben wahrhaftig zu zeigen. Wenn wir glauben, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und für euch gestorben ist und wir dann nach links und nach rechts schauen, dann realisieren wir, dass neben mir Menschen sitzen, für die Jesus gestorben ist, für die Jesus ihr Leben gegeben hat. Dann sind unsere ungläubigen Freunde in der Arbeit, in der Schule, auf der Uni, dann sind das Menschen, die Jesus kennenlernen können, die davon profitieren können, dass Jesus auch für sie gestorben ist. Vielleicht liegt es nur an mir und an dir, dass wir den Weg dorthin aufzeigen. Vielleicht liegt es nur an dir und an mir, dass wir anfangen, das Evangelium in Wahrheit auszusprechen. Dass wir anfangen, Gott zu bitten, uns die Kraft zu geben, dass wir uns nicht verstecken mit diesem Evangelium. Wir haben die Lösung für das größte Problem dieser Welt, die Sünde, die Trennung von Gott. Und doch behalten wir es für uns aus Scham. Und doch behalten wir es für uns, weil wir Angst haben, was die Reaktion sein könnte. Und es gibt zwei mögliche Reaktionen. Als Petrus gepredigt hat, haben sich die Menschen bekehrt. Als Stephan gepredigt hat, haben sie ihn gesteinigt. Die Gefahr besteht, dass wir nicht mit Liebe angenommen werden mit diesem Evangelium. Als Paulus in die Städte gegangen ist, haben sie ihn hinausgetrieben, haben gesagt, er zerstört unser Weltbild. Hinweg mit ihm. Teilweise haben sie ihn so stark verprügelt, dass sie geglaubt haben, er ist tot. Dann haben sie ihn aus der Stadt herausgezerrt und er steht auf und geht wieder zurück, weil es ihm so wichtig war, dieses Evangelium zu verkünden. Weil es ihm so wichtig war, dass er zwischen ihnen, schreibt er einmal einer Gemeinde, nichts anderes weiß als Jesus gekreuzigt und als Folge natürlich auferstanden. Uns muss diese Dringlichkeit bewusst werden. Und wenn wir jetzt in diese Weihnachtssaison hineinkommen, wo wir Evangelisationsmöglichkeiten haben, wo wir über Weihnachten reden, über die Geburt Jesu Christi, lasst uns Gott bitten, dass wir anfangen, die Dinge so anzusprechen, wie sie sind, dass wir uns nicht verstecken hinter kleinen Christkindl-Bildern, dass wir uns nicht verstecken hinter Bildern mit Geschenken, dass wir anfangen, das Evangelium auszusprechen. Und dort, wo wir die Wahrheit sprechen, dort wird Gott mit seinem Heiligen Geist uns die Weisheit geben und uns die Kraft geben, damit wir standhaft bleiben, damit wir stark bleiben dann, wenn die Reaktion nicht die ist, die uns gefällt. Und doch, dort, wo Stephan gesteinigt wird und Paulus beiträgt und die Mäntel derer trägt, die ihn gesteinigt haben, siehe da, auch das war ein Samen, den der Herr gepflanzt hat in diesen Menschen. Und in seinen Apostelbriefen schreibt uns Paulus von diesen Situationen und wie er dann aus seiner Sünde heraus Jesus gefunden hat und wie ihn das bewegt hat. Und als er diese Zeilen schreibt, dass er der war, der Jesus verfolgt hat und teilgenommen hat an dem Tod, an dem Leid der Kirche. Und doch ist er vergeben. Und immer wieder hat er sich in Erinnerung gerufen, wo er hergekommen ist und hat aber bewusst dorthin geschaut, wo er hingeht. Nämlich, um mit dem zu sein, den er geliebt hat. Und damit er so viele Menschen wie möglich auf diesem Weg mitnimmt, hat er mutig, nicht schweigsam und nicht ängstlich dieses Evangelium verkündet. Und für die Gemeinde im 21. Jahrhundert, wenn es heißt, geht hinaus und predigt das Evangelium, dann haben wir genau das zu tun. Und ich bitte, dass der Heilige Geist uns alle stärkt, damit wir unsere Mission auf dieser Welt in vollem erfüllen können. Und dann werden wir nie wieder an Freude mangeln. Amen.